Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
30% aller Amerikaner besitzen eine Schusswaffe. Vor allem bei weißen Männern sind Waffen beliebt. Ungefähr die Hälfte aller weißen Männer besitzt eine Waffe. Bei Frauen und Nicht-Weißen sind es nur ein Viertel. Und der Großteil aller Waffenbesitzer fände es auch gut, wenn Lehrer im Unterricht bewaffnet wären, so wie es jetzt auch im US-Bundesstaat Florida ja erlaubt wurde vor kurzem. Warum ist das so? Also warum sind Waffen vielen Amerikanern so, so wichtig? Über diese Frage sprechen wir heute mit unserem Korrespondenten Arthur Landwehr. Der hat zu dem Thema recherchiert und der sagt, diese Nähe, diese Liebe der Amerikaner zu den Waffen, die hat sich in der Vergangenheit quasi in die DNA vieler Amerikaner eingebrannt. Arthur, Waffen sind ein Teil der Kultur der Amerikaner. Und um das zu verstehen, muss man in die Geschichte der USA blicken, sagst du, oder?
Ja, das muss man auf jeden Fall, denn jedes Land oder jede Kultur hat ja auch sowas wie einen Gründungsmythos, so ein Narrativ, den man sich von Generation zu Generation weitererzählt, was eigentlich passiert ist, wie man geworden ist, wer man ist. Und für die Amerikaner sind es drei ganz wichtige Dinge. Da ist zum einen die Besiedlung des amerikanischen Westens. Das hat so kurz nach 1800 angefangen, als die Menschen aus dem Osten, die Siedler, denen es vielleicht schon zu eng geworden ist, plötzlich alle losgezogen sind und diesen neu entdeckten, neu geöffneten Westen besiedelt haben in diesen Tracks, die wir ja auch immer wieder gesehen haben in Cowboy-Filmen. Das zweite war dann der Kampf um die Unabhängigkeit, also britische Kolonialherren, die das Waffenmonopol für sich beanspruchten, gegen die man gekämpft hat. Und dann noch weiter zurück die tief religiösen frühen Einwanderer, die ja wegen ihres Glaubens zu Hause in Europa unterdrückt und verfolgt wurden und deshalb gegangen sind, die Christen, die sich also gegen neue staatliche Tyrannei verteidigen können wollten.
Also sozusagen drei Urerfahrungen, die dafür eben eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn man jetzt nochmal zurückgehen zu dieser Urerfahrung Nummer eins, die du genannt hast, die Besiedelung des amerikanischen Westens. Also man muss sich vorstellen, die Menschen ja waren auf sich allein gestellt. Wofür brauchten die dann aber die Waffen?
Die brauchten sie, um sich zu verteidigen. Zum einen gegen Tiere, aber auch gegen Räuberbanden und Indianer. Denn zum einen hatten ja die Weißen bei der Besiedlung vielen der Indianer auch ihr Land weggenommen. Es gab da immer wieder Kämpfe und man war da nicht geschützt, musste sich immer wieder gegen diese Angriffe wehren. Und da gibt es einen Historiker, mit dem ich da sehr ausführlich drüber gesprochen habe. Und der sagt, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die sich bis heute durchsetzt. Bob Tapper heißt der Mann.
If you were on the frontier, if you were in the West, you needed your gun for self-protection.
Wenn du da draußen im Grenzland warst, dort im Westen, brauchtest du das Gewehr, um dich verteidigen zu können.
Okay, aber das ist doch jetzt schon wirklich lange her, also diese Besiedlung, mehrere Generationen. Warum ist das immer noch so?
Na, zum einen wird sowas natürlich weitererzählt, aber das Wichtigere ist, dass viele Menschen in den Vereinigten Staaten ganz weit draußen wohnen. Da kann es sein, dass der nächste Nachbar kilometerweit entfernt ist. Und dann bedeutet das, dass man sich in vielen Fällen selber helfen muss. Und vor allen Dingen ist das Gefühl da. Ich muss mich selbst verteidigen können, wenn es darauf ankommt. Und auch dazu sagt Bob Tapper, dass das ein wichtiges Moment auch für heute noch ist.
Those values are passed down. We've always had a gun in this family. Who's going to give it up and why?
Diese Werte wurden vererbt. Wir hatten in unserer Familie immer ein Gewehr. Wer würde das aufgeben und warum?
Und das ist auch ganz genau untersucht worden. Da gibt es das Pew Research Center hier in Washington, ein renommiertes Umfrageinstitut. Die haben das mal wissen wollen, welche Bedeutung haben Waffen eigentlich für die Menschen in den Vereinigten Staaten. Und ganz viele haben von ganz persönlichen Erlebnissen erzählt. Also ich bin mit meinem Großvater jagen gegangen und das ist ganz tief eingegraben. Oder ich bin mit meinem Vater auf den Schießstand gegangen. Das war für viele ganz wichtig. Und wenn man mal anschaut bei Waffenbesitzern, ist es so, dass ein Junge im Durchschnitt mit 12 Jahren dann zum ersten Mal selbst schießt und ein Mädchen mit 17.
Arthur, die Spaltung in dieser Frage ist ja vor allem eine zwischen Stadt und Land. Warum?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte und in der Stadt sind die Lebensverhältnisse ganz anders. Die Polizei ist in der Nähe und man hat eigentlich sich fast darauf verständigt, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Nur, der Staat, der spielt keine große Rolle, wenn man weit draußen ist, wenn Polizei, Feuerwehr und andere weit entfernt sind. Und deshalb diese Auseinandersetzung. Das ist ein Teil. Und das andere ist, dass sich aber auch die Werte, die traditionellen Werte auf dem Land sehr viel länger erhalten als in den Städten. Mit Medien, mit immer wieder neuen Eindrücken. Da dieses urbane Denken, urbane Leben ist sehr viel schneller veränderbar und verändert sich sehr viel schneller. Und insofern driftet das zunehmend auseinander. Und das Gefühl, auf sich selbst angewiesen zu sein, das ist auf dem Land sehr viel stärker ausgeprägt als in der Stadt, sagt zum Beispiel Stephen Halbrook. Das ist ein Historiker, ein Waffenhistoriker und ein Jurist, der genau diese Frage untersucht hat.
People want to feel safe in their homes. There's a saying that when seconds count, the police are minutes away.
Menschen wollen sich in ihrem Haus sicher fühlen. Man sagt hier, wenn Sekunden zählen, ist die Polizei Minuten entfernt.
Naja, und dann kommt natürlich auch noch ganz wichtig ins Spiel, wo wohnt man denn eigentlich? Der Norden ist mental anders als der Süden. Menschen im Norden haben seltener Waffen, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Und im Süden haben sehr viel mehr Menschen Waffen, auch wenn sie in der Stadt leben. Beispielsweise in einer Stadt mit Miami gibt es einen sehr, sehr hohen Anteil an Waffenbesitzern. In einer Stadt wie Boston zum Beispiel ist das sehr viel niedriger.
Also große Unterschiede auch zwischen Stadt und Land. Du hast eben noch von so einer zweiten Urerfahrung gesprochen, der Amerikaner, die auch heute eben noch ja zu so dieser Liebe zu Waffen sorgt, nämlich der Kampf um die Unabhängigkeit. Was meinst du damit? Warum wirkt sich das auch heute noch aus?
Mach mal einen Rückblick. Also die Zeit um 1776, Unabhängigkeit, Krieg. Die Engländer schon in den Jahren davor haben immer wieder versucht, die Siedler zu entwaffnen, weil das waren die Herren, die Engländer, der König in London war also der Herrscher und war für sie zuständig. Aber die Siedler haben immer versucht, ihre eigene Freiheit für sich zu erhalten. Sie wurden dann von London aus mit Steuern überschüttet und all diesen Dingen. Und wenn sie die Waffen nicht gehabt hätten, das ist das, was man auch heute weiter erzählt. Wenn sie die Waffen nicht gehabt hätten, hätten sie niemals diese Unabhängigkeit von England erringen können. Und das setzt sich fest, auch tief in dem Gefühl, ich muss in der Lage sein, mich notfalls gegen meine eigene Regierung wehren zu können. Und wenn wir keine Waffen haben, dann ist die Regierung immer in der Oberhand. Deshalb brauchen wir, um auf Augenhöhe zu sein, diese Waffen. Und auch da sagt Bob Tupper, der Historiker, das ist etwas, was sich da tief eingegraben hat.
And that bleeds into the issue of how powerful should our central government be.
Das führt zum zentralen Thema. Wie mächtig soll eine zentrale Regierung sein? Das ist das Herzstück des Konfliktes um Waffen. Kann mir die Regierung in Washington meine Waffe wegnehmen? Symbolisch nehmen sie damit weit mehr als die Waffe, meine Unabhängigkeit und die Möglichkeit, Widerstand zu leisten.
Their independence and their ability to be a renegade if they want.
Und das spiegelt ja schon auch irgendwie ja eine regierungskritische Grundhaltung vieler Amerikaner wider, oder?
Auf jeden Fall. Denn diese Grundhaltung ist da. Die Regierung soll möglichst wenig tun. Das, was notwendig ist, dafür, was man sie braucht. Aber ansonsten soll sie sich aus dem Leben der Menschen heraushalten. Und das sieht man auch in der Gesetzgebung. Also es gibt ein Gesetz, das ist aus dem Jahr 1941, das verbietet es der Bundesregierung, Waffen zu konfiszieren oder gar Waffen zu registrieren. Nicht einmal das darf sie tun. Und warum 1941? Das war kurz bevor die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind und es gab ein Gesetz, das es der Regierung erlaubte, kriegswichtige Güter zu konfiszieren. Und da hat der Kongress hineinschreiben lassen, alles, aber nicht die persönlichen Waffen der Menschen. Und warum? Die Zeit der Judenverfolgung in Deutschland wurde sehr genau verfolgt in den Vereinigten Staaten. Über die Reichspogromnacht 1938 ist hier ausführlich geschrieben worden. Und da war so die langläufige Meinung, wenn die Juden bewaffnet gewesen wären, dann hätten sie sich wehren können. Das ist historisch falsch, das weiß man. Aber wenn sich das als Meinung so festsetzt bei den Menschen, dann hatte das eine so starke Wirkung, dass die Regierung nicht drumherum kam, das Gesetz so zu formulieren, wie sie es formuliert hat.
Arthur, was hat diese dritte Erfahrung denn jetzt genau mit Waffen zu tun?
Das hat wieder etwas mit dieser regierungskritischen Haltung zu tun. Man war in Europa wehrlos. Man hatte keine Chance, sich gegen die Regierungen zu wehren. Darum ist man ja dann in die Vereinigten Staaten gegangen, die noch nicht die Vereinigten Staaten waren, sondern Amerika, dieses gerade entdeckte Land. Und die Meinung war, wenn wir diesen Glauben leben wollen, dann muss es ein wehrhafter Glaube sein. Und wehrhaft kann er nur sein, wenn diese Menschen in der Lage sind, die Regierung auch zu kontrollieren und zur Not sich wehren zu können. Und sie sind aber auch hingegangen und haben, weil sie ja geblieben sind und weil sie bleiben wollten, haben sie die Schulen, das Erziehungssystem, das Bildungssystem sehr stark geprägt, auch die Verfassung mitgeprägt. Und da sind zwei Dinge drin. Zum einen eben dieser Waffenbesitz und zum anderen aber auch das Verbot an die Regierung, sich um religiöse Dinge zu kümmern. Das ist allein Privatsache. Umgekehrt war es in Ordnung, wenn man sich als Christen um den Staat kümmert und da Einfluss nimmt, das war in Ordnung, aber niemals der Staat darum. Und dafür muss man wehrhaft sein und Waffen haben.
Aber ist das nicht also eine wirklich auch widersprüchliche Ansicht? Also was, ich meine, viele Christen, ne, da spielt das Gebot der Nächstenliebe, die andere Wange hinhalten, jedenfalls bei gläubigen Christen doch eine wesentliche Rolle. Wie passt das dann zu diesem Waffen irgendwie zusammen?
Ja, das passt gar nicht so in unsere Sozialisation hinein. Aber für viele Evangelikale hier, und das ist eine der größten Gruppen in den Vereinigten Staaten, ist das überhaupt kein Widerspruch. Da gibt es zum Beispiel die Rektorin der Liberty University, das ist eine christliche protestantische Universität hier, die bringt das in einem Satz unter. Vielleicht hören wir uns das einfach mal an. Karen Swallow Pryor heißt sie.
Well, as a Christian, for me, gun ownership and use is a matter of stewardship. So being a good steward of God's creation.
Für mich als Christin bedeutet, eine Waffe zu tragen, meine Sorge für Gottes Schöpfung wahrzunehmen.
Das ist natürlich eine umstrittene Haltung in den verschiedenen Konfessionen hier. Ganz viele sagen, wenn wir für den Frieden sind, dann muss das ein Frieden ohne Waffen sein. Aber das ist, wie gesagt, umstritten. Da gibt es andere Gruppen, die sagen, nein, das ist ein bewaffneter Friede, für den wir da sind. Und auch dafür gibt es eine Erklärung und eine Begründung, die durchaus in der Bibel fußt. Troy Newman ist ein Pfarrer und ein Buchautor, der sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat.
Rights come directly from God, and the first right given to us.
Die Rechte kommen direkt von Gott, und das erste Recht, das uns gegeben ist, ist das Recht auf Leben. Wenn man in der Weltgeschichte herumschaut, Stalin, China haben Millionen getötet. Wir müssen alle Gewalt beenden, aber die beste Art, das zu tun, ist, dass gerade bewaffnete Leute diese Gebäude hier bewachen.
The best way to do that is to have armed personnel that are guarding this building right now.
Deswegen ist es auch für Troy Newman überhaupt kein Widerspruch, dass er auf der einen Seite vehement gegen Abtreibung kämpft und gleichzeitig vehement dafür, dass Menschen Waffen haben und bewaffnet Widerstand leisten können.
Nach dem School-Shooting in Florida letztes Jahr, wo ja 17 Menschen getötet wurden, sind wirklich Hunderttausende, vor allem junge Menschen, auf die Straße gegangen, haben für strengere Waffengesetze protestiert in den USA. Glaubst du, dass da langsam ja ein Umdenken in der amerikanischen Gesellschaft stattfindet?
Das ist ein hoch umstrittenes und sehr emotionales Thema. Auch, wie wir schon gesagt haben, zwischen Stadt und Land spielt hier das eine ganz große Rolle. Aber ich glaube auch, dass es zu einem Generationenkonflikt wird. Also junge Leute sagen, lasst uns mit den alten Geschichten in Ruhe. Und wir erleben ja so etwas Ähnliches auch in Europa mit Friday for Futures. Auch da wird das Thema Klimawandel, das hat zwar mit Waffen nichts zu tun, aber Klimawandel wird zu einem Generationenkonflikt. Und so könnte das hier auch mit den Waffen sein. Da verändert sich etwas, aber sehr, sehr langsam. Der Widerstand der gerade konservativen Gruppen mit ihren Lobbyorganisationen ist da schon sehr, sehr groß.
Sagt unser Korrespondent in den USA, Arthur Landwehr, über das Verhältnis der Amerikaner zu ihren Waffen.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.